herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Grüß dich Julius, hi.
Wir sind zurück aus internationalen Gefilden. Unter der Woche bei Champions League haben wir am Montag auch drüber geredet. Jetzt blicken wir wieder auf die nationalen Ligen, konkret auf die Bundesliga, auf alle 9 Spiele, die an diesem Wochenende eben in der Liga anstehen, an Spieltag 29. Der, werden wir natürlich drüber reden, wie wahrscheinlich das ist, schon der Spieltag sein könnte, an dem der deutsche Meister dann auch final feststeht. Also das nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort vor der Folge zum 29. Spieltag der Bundesliga. Und da gehen wir jetzt rein. Beginnen natürlich auch direkt mit dem ersten Spiel an diesem 29. Spieltag. Das ist das Duell zwischen Augsburg und Union Berlin, die diesen Spieltag eröffnen. Und damit ist es auch ein Spiel in Augsburg. Da haben wir schon oft genug gesagt, so richtig gerne fährt da wahrscheinlich niemand hin. Da gab es immer mal wieder Ergebnisse. Jetzt kommt der 13. von Union Berlin. Augsburg, ja, letztes Wochenende auch verloren, könnte aber mit einem Sieg nochmal Druck auf Platz 6 auf Eintracht Frankfurt machen.
Das wollen die Augsburger schon länger, pardon, meine Stimme etwas angeschlagen. Das wollen die Augsburger schon länger so richtig hinbekommen, tun sie es nicht, obwohl Frankfurt ja Woche für Woche den Gegnern den Gefallen tut oder den Kontrahenten. Ja, vielleicht kann diesmal Augsburg ein bisschen den Druck erhöhen. Mit einem Sieg sind es dann nur 3 Punkte Rückstand und dann winkt ja wirklich sogar die Europa League Teilnahme, ne? Das ist schon bemerkenswert. Und gleichzeitig Union Berlin, ja, dümpelt da unten rum. Abstand zu den Abstiegsrängen ist aber groß genug, dass man sagt, naja, selbst wenn da nicht so viel punktetechnisch geht bei Union aktuell, so richtig unten reinrutschen können sie nicht. Also ich sehe da ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mehr Chance für Augsburg bei diesem Spiel. Also ein bisschen mehr, vielleicht ist Augsburg so ein bisschen schärfer, könnte ich mir vorstellen, in diesem Freitagabendspiel.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, vor allen Dingen muss man jetzt sagen, zu diesem Zeitpunkt der Saison spaltet sich das ja auch so ein bisschen ab. Union natürlich weiterhin nicht wahnsinnig gut unterwegs, aber zumindest heimstark, spielen jetzt aber auswärts und immer noch 6 Punkte vom Relegationsplatz entfernt, haben hinter sich noch die Wolfsburger, haben hinter sich auch noch Bochum, bevor es dann überhaupt in Richtung Abstiegsränge geht. Das heißt, so der konkrete Druck ist vielleicht noch nicht wirklich da und wahrscheinlich reichen ein paar ordentliche Heimperformances dann auch, um die Liga doch relativ entspannt halten zu können am Ende des Tages, während Augsburg natürlich jetzt eher einen positiven Anreiz hat, mit einem Sieg gerade am Freitag dann auch in so einem Wettrennen doch auch nochmal ein bisschen Druck vorlegen können auf Eintracht Frankfurt, die auch wieder seit 3 Spielen eh schon nicht mehr gewonnen haben. Also Augsburg hat da schon, finde ich, einen ganz guten, positiven Anreiz auch, in dieses Spiel reinzugehen, in dieses Heimspiel dann eben auch reinzugehen. Und Augsburg hat im Vergleich hier, die spielen eine bessere Saison, sie spielen zu Hause. Wie gesagt, Union Berlin, wenn eine Herausforderung, dann auch unter Bielitscher eher an der alten Försterei als unterwegs. Und Augsburg hat in dieser Gesamtgemengelage eben auch noch trotzdem 2 Elferquoten im Schnitt auf den Sieg. Und das ist im Dreiweg durchaus auch recht lukrativ. Und deswegen tippe ich hier auf Augsburg.
Du tippst auf Augsburg, das so richtig erstaunt tut's mich nicht. Ich habe Augsburg auch ein bisschen vorne, einfach auch, weil Union in der Fremde so schwach ist, ne? 9 Tore auf des Gegners Platz ist sehr, sehr dünn. Sind die wenigsten Auswärtstore aller Mannschaften in der Bundesliga, auch erst 2 Auswärtssiege. Das reicht oft einfach fußballerisch nicht, was Union da so bietet. Deswegen, ich neige auch dazu, dass Augsburg jetzt endlich mal Druck ausübt auf Frankfurt und kann mir natürlich das Unentschieden auch sehr, sehr gut vorstellen. Das würde keinen verwundern, wenn das am Ende 1-1 ausgeht. Aber vielleicht mal wieder besseres Ende für Augsburg, die einfach ein bisschen schärfer sind als Union. Deswegen, ja, schließe ich mich deinem Tipp an. Ich würde natürlich am liebsten die doppelte Chance 1x anspielen, aber die ist etwas übersichtlich von den Quoten her. Von daher, wer mehr Risiko will und glaubt, hier Heimsieg Augsburg ist drin, zu 2er-Quoten kann man das schon mal anspielen.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel in unserer Liste. Das ist das Duell zwischen den beiden Borussias in dieser Liga. Gladbach gegen Dortmund. Auch in dieser Saison muss man feststellen, es gab ja mal ein paar Jahre, wo man enger beieinander lag. Das ist tabellarisch in diesem Jahr wieder nicht so. Gladbach ist ja angekündigt in einer Umbruchssaison und tut sich weiter schwer. Aber hat am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg einen ziemlich, ziemlich wichtigen Sieg und auch verdienten Sieg übrigens eingefahren bei den Wölfen mit neuem Trainer, der sie eben jetzt auch in so eine, wie gesagt, die sind jetzt 8 Punkte von Mainz weg, stehen auf Platz 11, in eine Zone gebracht hat, wo man vielleicht nicht mehr ganz so weit abrutscht, doch in diesem Jahr. Und ich glaube, so ein Mittelfeldplatz, ob du dann 10., 11. wirst am Ende in der Tabelle, der tut nicht so weh, wenn du vorher gesagt hast, das ist eine Umbruchssaison. Das macht schon irgendwie Sinn. Hätten sie nicht gewonnen, würden sie viel weiter unten drin stehen in diesem Handgemenge auf einmal. Deswegen, ja, Gladbach den wichtigen Schritt schon am letzten Wochenende gemacht und Dortmund muss einen sehr wichtigen Schritt halt an diesem Wochenende bei Gladbach machen, haben einen super schweren Monat vor sich, haben ja, ein bisschen ärgerlicherweise, trotzdem ist es halt so, gegen Stuttgart alle 3 Punkte liegen lassen am vergangenen Wochenende. Leipzig hat aufgeschlossen, ist wieder punktgleich im Kampf um die Champions League. Also der Punktedruck ist definitiv da auf Dortmund. Leipzig spielt ja auch parallel. Gladbach konnte sich so ein bisschen befreien, kann jetzt weiter Wiedergutmachung betreiben, aber Dortmund kommt natürlich mit einem anderen Druck.
Ja, der Druck liegt ganz klar beim BVB. Gladbach kann befreit aufspielen, kann locker aufspielen, das kann gut sein, muss nicht gut sein für die Fohlen, man weiß ja nie, was man bei ihm bekommt, ne? 0-3 gegen Freiburg, dann dachten wir, okay, Wolfsburg hat ja auswärts gewonnen unter Hasenhüttl, erstes Spiel, dann verlieren sie auch in Wolfsburg, nee, da liegen sie hinten und gewinnen dann 3-1, also da siehst du schon, die haben keinen Druck und mal kommt was Gutes bei raus, mal was Schlechtes, also du weißt so richtig nie, was du von den Gladbachern bekommst, aber gleichzeitig weißt du, oh, Dortmund wird richtig unter Druck stehen. Die haben jetzt 2 Spiele in Folge verloren, Champions League bei Atletico und zu Hause gegen Stuttgart, 2 enorm wichtige Spiele. Das kannst du jetzt nicht schleifen lassen. Also in diesem Sandwich, Champions League Sandwich, muss der BVB einfach diese 3 Punkte holen, koste es, was es wolle. Da muss der Fokus hoch liegen, da muss Atletico-Rückspiel muss aus den Hinterköpfen raus, auch wenn es sowas immer schwer ist, aber du musst da Gas geben in Gladbach und musst den Dreier einfahren gegen, wie gesagt, Gladbacher, die eigentlich zu schlagen sind, aber die halt auch locker aufspielen können. Und das, die Drucksituation, ja, die sorgt dafür, dass das vielleicht ein bisschen kniffliger wird.
Ja, das ist auf jeden Fall die Frage, inwieweit das Dortmund hemmt oder eben beflügeln kann. Befinden sich natürlich jetzt auch mitten in einer ziemlich vollen Woche, waren gestern noch im Einsatz am Mittwochabend bei Atletico Madrid. Da gab's dann auch eben die 2. Niederlage in Folge. Dann steht natürlich auch das wichtige, noch wichtigere dadurch durch dieses Ergebnis Rückspiel in der nächsten Woche unter der Woche schon an. Kleiner Hinweis, werden wir natürlich in der Montagsfolge auch wieder drüber sprechen, über die Rückspiele der Champions League. Also Dortmund befindet sich in einer sehr, sehr wichtigen Zeit. Nochmal, ich glaube, wenn man sich den April angeguckt hat aus Dortmund-Sicht, dann war das erste Gefühl, und das ist auch nicht ganz unberechtigt, glaube ich schon, Mensch, Gladbach ist vielleicht das einfachste Spiel in dieser Zeit. Und da gibt's keine Diskussion, sie müssen dieses Spiel gewinnen, weil die anderen sind alle Herausforderungen. Natürlich sind sie dann mit einem Sieg gegen Bayern gestartet, mit dem keiner so richtig gerechnet hat, aber trotzdem, dadurch, dass man gegen Stuttgart auch voll liegen lassen hat, sind sie eben jetzt wieder gefragt. Und bei dem Gladbach, was wir dieses Jahr gesehen haben, so instabil, jetzt auch nicht wirklich heim, dass man sich zu Hause immer drauf verlassen konnte, dass sie ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben. Ich glaube, mit der in den letzten Wochen häufig gesehenen Konstanz, die Dortmund irgendwie doch so ein bisschen mehr in der Rückrunde gefunden hat, haben sie schon ordentliche Karten, auch hier dieser Achterbahnmannschaft eher Gladbach dann am Ende weh zu tun und irgendwie diese 3 Punkte mitzunehmen, die sie dringend brauchen. Und ja, sie sind qualitativ eigentlich ein bisschen von Gladbach weg. Sie sind in der Tabelle ein bisschen weg. Trotzdem gibt's über 2er-Quoten auch auf die Dortmunder hier. Das macht's natürlich nochmal interessanter, diesen Weg zu gehen.
Das macht's absolut interessant. Vor allem mit Blick auf die jüngste Bilanz zwischen den beiden Teams ist diese 2er-Quote dann erst recht sehr saftig. Gladbach verlor nämlich 14 der letzten 17 Bundesligaspiele gegen Dortmund. Oder andersrum, Dortmund hat 14 der letzten 17 Spiele gegen Gladbach gewonnen. Absolute bemerkenswerte Bilanz. Also regelmäßige Zuhörer oder aufmerksame Bundesligaschauer, Dortmund-Fans wissen, Wolfsburg und Gladbach sind seit Jahren die Lieblingsgegner des BVB. Da gewinnen sie einfach so unglaublich regelmäßig. Das muss mittlerweile in den Köpfen der Gegner, also von Gladbach und von Wolfsburg mit drin sein, dass die irgendwie gegen den BVB, ja, Angst haben, offenbar. Also wirklich nicht so spielen, wie sie normalerweise. Das ist schon bemerkenswert. Und die Konstanz hast du auch angesprochen. beim BVB gibt es immerhin eine kleine Konstanz, nämlich in Auswärtsspielen, denn da sind sie seit 9 Spielen ungeschlagen. Jetzt wäre natürlich so ein Remis. In der Phase gab es nämlich 4 Stück an der Zahl, eher ein Punktverlust und kein Punktgewinn. Ne? Ganz klare Sache mit Blick auf die Tabelle. Unentschieden reicht Dortmund nicht, das wäre ein Rückschlag. Das könnte bitter enden dann am Ende, nämlich mit Rang 5 und nicht der Champions-League-Quali-Teilnahme. Also der BVB muss unbedingt gewinnen. Und ich sag mal so, du brauchst auch irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein vor dem Rückspiel gegen Atletico. Also ein Sieg täte auch sehr, sehr viel, täte Not, sage ich mal. Sonst wird's sehr, sehr ungemütlich mit Blick auf den Dienstag gegen die Rory Blancos und mit Blick auf die Tabelle erst recht, wenn Leipzig gewinnt zu Hause gegen Wolfsburg. Wenn Stuttgart gewinnt oder einen Punkt holt, ist die Champions League dann weg. Also ich sag mal so, Druck da. Ich hoffe ein bisschen, dass Dortmund dem Druck standhält und einen Sieg einfangen kann. Aber Dortmund unter Druck? Schwierig.
Ja, also klar, der Druck ist ein bisschen da, aber wie gesagt, ich fand sie in der Liga jetzt zuletzt nicht so schlecht. Ich fand auch zumindest, sind sie nicht gänzlich dann bei Atletico hinten raus eingebrochen. Das hätte natürlich nach diesen anfänglichen Fehlern und dieser Atmosphäre auch noch richtig gefährlich werden können. Sie haben sich eine Restchance bewahrt und ich glaube, ja, ich habe es eben schon gesagt, diese Konstanz, die sie dann doch irgendwie ein bisschen mehr haben in der Rückrunde als in der Hinrunde, die kann ihnen auch hier am Ende helfen gegen eine Mannschaft, die eben gerade diese Konstanz oft nicht zeigt. Und damit haben wir natürlich auch schon wieder eine gute Überleitung, nämlich zu einer Mannschaft, die auch nicht so viel Konstanz zeigt in dieser Saison. Bayern München geht auch am Samstag ins Rennen. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen anfangen mit Meisterrechnereien. Bayern und Stuttgart spielen beide nämlich am Samstag. Wenn beide 0 Punkte holen, dann ist Leverkusen sogar schon am Samstagabend nach Abpfiff des Topspiels Meister. Meister sind sie so oder so. Tuchel hat schon öffentlich gratuliert und es ist nur eine der Frage der Zeit, wann das Ganze offiziell wird. Und das hat man den Bayern nicht nur gegen Dortmund, sondern auch gegen Heidenheim angemerkt. In dieser Liga gibt's für sie nicht mehr viel, worum es sich zu kämpfen lohnt.
Ja.
Und das spielt natürlich schon mit rein, wenn es jetzt gegen Köln geht. Die müssen nämlich um alles kämpfen weiterhin.
Das stimmt völlig. Also ich habe mich auch ein bisschen vom Heidenheim-Spiel blenden lassen, glaube ich. Oder blenden lassen ist schwer zu sagen, aber man steht halt stark unter dem Eindruck. Aber du hast das völlig richtig angesprochen. Gegen Heidenheim ging es für die Bayern offensichtlich um sehr wenig bis nichts mehr. Das hast du dann der Mentalität der Mannschaft angesehen. Aber die war dann doch eine andere bei Arsenal in der Champions League. Jetzt sind wir also wieder in der Bundesliga und ehrlicherweise ist für Bayern dieses Spiel völlig unnötig. Ne? Du kannst noch Dritter werden, aber, und das liest sich dann hässlicher für die Bayern, dass sie nicht mal Vizemeister sind, aber schon der klare Verlust der Meisterschaft ist ja blamabel. Und ob du dann ja so oder so viele Punkte Rückstand hat auf Leverkusen, macht halt einfach keinen Unterschied. Und ob du dann in der Zweite oder Dritte wirst, macht, glaube ich, auch keinen Unterschied. Also die werden sich voll fokussieren auf das Rückspiel gegen Arsenal zu Hause am Mittwoch, und das Köln-Spiel ist einfach ein bisschen unnötig. Da wird ein bisschen rotiert werden, glaube ich. Da wird man so mit halber Kraft versuchen zu gewinnen, ohne sich groß zu verletzen und zu verausgaben. Und das muss man, finde ich, mit einkalkulieren bei diesem Spiel, während die Kölner alles rausfeuern werden, nur halt sehr, sehr limitiert sein werden in ihren fußballerischen Möglichkeiten. Aber ich glaube, von der Intensität her, die sollte beim FC ein bisschen höher sein. Und das ist auch die Chance des FC, ne? Über die Mentalität, über die Intensität, über den Einsatz zu kommen. Fußballerisch in München, ja, ist wenig zu holen generell für die Kölner. Aber wenn der Kampf stimmt, wenn der Einsatz stimmt, dann kannst du vielleicht diese Bayern ärgern. Denn genau das hat ja Heidenheim gezeigt, ne?
Ja. Das hat Heidenheim auf jeden Fall gezeigt und ich bin schon gespannt, weil Köln, wie gesagt, ich sag's jetzt jede Woche, aber natürlich haben sie auch mit diesem späten Sieg am vergangenen Wochenende, glaube ich, schon noch so ein kleines Feuerchen wieder entfacht. Sie konnten an Mainz dranbleiben, es ist noch nicht alles verloren. Sie haben gezeigt, dass sie in dem wichtigsten Spiel vielleicht bis jetzt in die Saison gegen Bochum am Ende eben diesen Sieg holen können, sehr dramatisch. Andererseits haben sie, finde ich, auch eines ihrer schwächeren Spiele gemacht über große Zeit gegen Bochum am vergangenen Wochenende wieder. Und trotzdem insgesamt muss man sagen, sie wirken stabiler, sie wirken ein bisschen zielstrebiger, dass sie 2 Tore erzielt haben, war auch lange diese Saison eine Utopie. Also der Trainerwechsel hat schon dafür gesorgt, dass ich Köln wieder ein bisschen mehr zutraue, aber ihre spielerischen Mittel sind halt wahnsinnig limitiert. Das ist einfach ein Fakt. Und hier Ja, viel größer kann dann eben diese Schere einfach bei spielerischen Mitteln nicht sein, als wenn es gegen die Bayern geht, als wenn es gegen den Harry Kane geht und Co. Und da sind sie eben qualitativ so meilenweit weg, dass natürlich sie einem Bayern, was wenig Bock hat und so, vielleicht ein bisschen nerven können, vielleicht das Spiel ein bisschen schwer machen können, aber dass sie hier am Ende mit Punkten rausgehen, bei allem, was wir von den Bayern gesehen haben, fällt mir trotzdem schwer zu glauben, weil Köln natürlich auch nochmal, auch wenn es namentlich vielleicht nicht so auffällt direkt, aber eine deutlich schwächere Saison spielt als die Heidenheimer zum Beispiel, die dann eben, gut, da kannst du vorher sehen, ja, die können umschalten, die haben zu Hause schon ihre Glanzmomente gehabt, da siehst du irgendwie den Ansatz, wie das passieren kann und passieren konnte, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Bei den Kölnern sehe ich einfach nicht, dass sie Bayern wirklich nicht nur nerven können, nicht nur bei einem niedrigen ja Spielstand halten können, sondern dass sie eben das auch noch irgendwie punktetechnisch dann über 90 Minuten gerettet kriegen. Das glaube ich am Ende doch leider nicht.
Ja, ich gehe mit. Hast mich überzeugt. Ich bin da bei dir. Spielerisch zu limitiert. Man sieht da nicht die Möglichkeiten, wie man auch vielleicht minimal lustlose Bayern oder sich schonende Bayern irgendwie ärgern kann. Und wenn Mathis Tel zum Beispiel spielen sollte und der Bock hat, ist er jetzt auch nicht der Schlechteste. Ne? Also selbst wenn Bayern rotieren sollte, Guerrero könnte da mal beginnen, ist jetzt auch nicht der Blindeste. Also die Choupo-Moting hat in der Bundesliga bewiesen, dass wenn er seltenerweise spielen darf, aber dass er auch das ein oder andere Tor macht. Also wirklich, selbst in Bayern mit der vermeintlichen B11 antreten sollte, gibt es da genügend Spieler, die trotzdem ein, zwei, drei Klassen über dem sind, was der FC zu bieten hat. Das ist einfach ein sehr, sehr limitierter Kader. Deswegen sehe ich das leider auch nicht, obwohl ich es mir wünschen würde, dass ja, so ein Kölner Tor, so ein frühes oder generell einfach in Führung gehen, dass die Bayern ein bisschen ungemütlich werden. Oder dass die Allianz Arena raunt und man sich wieder denkt, oh wei, ist das peinlich. Und dass Köln so ne, Auftrieb bekommt, das würde ich schon gerne sehen. Aber vielleicht nach einem Standard, aber irgendwie aus dem Spiel heraus. Der FC ist halt so dermaßen spielerisch schwach. Schwer vorstellbar leider, ja. In Köln, vielleicht wäre es ein anderes, dass du da wirklich ne, das Stadion hinter dir hast. Aber in München, in der Allianz Arena, ich sehe es auch nicht. Und die Bilanz übrigens, um sie nur mal vorzulesen, die ist ja auch desaströs, das FC. Bayern ist seit 19 Spielen ungeschlagen gegen den ersten FC Köln, hat 17 dieser 19 Spiele gewonnen. Das ist schon eine bemerkenswerte Bilanz und ich glaube, das wird so weitergehen.
Ja, und wie gesagt, ich sehe da auch keinen großen Grund zu widersprechen. Deswegen gehen auch wir weiter und ja, gucken auf das nächste Spiel am Samstag. Bochum gegen Heidenheim. Heidenheim, wir gerade drüber geredet haben, ja, eigentlich diese Saison eh schon super gespielt, stehen auf Platz 10, haben nicht wirklich was mit dem Abstieg zu tun, sind immer noch 10 Punkte vor, da sollte nichts mehr großartig anbrennen bei nur noch dann eben nach diesem Spieltag 15 zu vergebenen Punkten. Also da sieht es sehr, sehr gut aus und dann konnten sie ja sogar ihr quasi großes Highlight die Saison feiern, mit einem Heimsieg gegen die Bayern auch noch. Also da gibt's auch was, wo man sich noch lange dran erinnern wird aus deren Sicht. Spielen eine positive Saison bei Bochum, ist das alles ein bisschen zusammengefallen. Auf einmal sind sie da ganz tief mit drin. Wir haben es ja letztes Wochenende gesagt, wenn es gegen Köln schief geht, wird's richtig, richtig gefährlich nochmal. Jetzt sind sie nur noch 3 Punkte vom Relegationsplatz weg, haben eine wahnsinnig schlechte Formkurve, haben zum 4. Mal, Butcher heißt der Herr, als Interimstrainer an der Seite stehen. Also da gab es eine Trainerentlassung und einen Interimstrainer bis Saisonende. Und jetzt ja, geht's für Bochum hier um richtig, richtig viel wieder. Denn wenn sie mit diesem Trainer nicht schnell eine Kehrtwende schaffen, wenn du nicht merkst, okay, da hat sich viel verändert, dann kann es natürlich bei gerade gegen Mainz, die echt eine gute Formkurve gerade zeigen, nochmal richtig kribbelig werden.
Ja, Panik bei Bochum würde ich es nennen, ja. Diese Trainerentlassung, das ist, ich glaube, das kann man nicht anders beschreiben oder erklären, das ist wirklich Angst, Panik vor dem Abstieg, vor dem Abstiegsstrudel. Ich fand, Letsch hat eigentlich tolle Arbeit gemacht in den letzten 2 Jahren, hat sie auch letztes Jahr gerettet, ich meine, er hat sie auf dem letzten Platz übernommen, ne, und sie dann vor dem Abstieg gerettet und zwischenzeitlich waren sie 9. oder 10. in dieser Bundesliga-Saison nach dem Sieg gegen die Bayern und dann ging es bergab und irgendwie war das ja auch sehr, sehr unglücklich und sehr viel Pech, wie oft der VfL in der 90. Minute einen Ausgleich oder ein Gegentor generell kassierte. War ja jetzt nicht nur gegen den FC, so gegen Köln, erst recht bitter, aber ich glaube gegen Mainz war es ja auch der Fall. Auch einen direkten Konkurrenten, wo man sehr, sehr spät ein Gegentor kassierte. und den Sieg da aus der Hand gab. Also da kam schon ein bisschen zusammen, wo du sagst, da ist jetzt der Trainer jetzt auch nicht zwingend schuld, wenn die Mannschaft einen Standard in der 92. nicht verteidigen kann. Kann sich ja schlecht recht selbst einwechseln und den Ball rausköpfen. Also das kam schon viel zusammen für den Trainer, sehr bitter. Ich fand das, ja, ist ein Panik-Move. Heißt ja nicht, dass es ein schlechter Move sein soll, denn man weiß ja, manchmal braucht irgendwie eine Mannschaft so einen neuen Impuls. Immer erklären kann man das nicht, siehe Wolfsburg, ne? Der neue Impuls, zack, direkt Auswärtssieg in Bremen, danach ging es im zweiten Spiel schon so weiter wie immer. Aber manchmal gibt es so kleine Impulse, situativ. Vielleicht gibt es ja den gegen Heidenheim, aber ja, die kreativste Lösung ist es natürlich nicht, den, ich glaube, was ist der U19-Trainer Heiko Butscher? Oder zweite Mannschaftstrainer da zu nehmen, weil ja Wunschkandidat Peter Stöger hat ja abgesagt, ne? War ihm zu kurzfristig. Und dann haben sie gesagt, ja, wen haben wir denn da? Ach ja, nebenan sitzt ja der Heiko im Büro. Komm Heiko, helf uns bitte, dass wir nicht absteigen.
Ja.
Ist jetzt nicht die kreativste Lösung, ne?
Nee, das ist halt auch das Interessante, du hast Panik gesagt und so ein bisschen mehr wirkt das natürlich auch so, wenn du nicht nur so eine Entscheidung triffst nach einer Vertragsverlängerung, die noch nicht so lange her ist, sondern vor allen Dingen, wenn du da nicht wirklich einen Ersatz im Plan hast, ne? Das spricht dann schon dafür, dass man...
Naja, hat das der ja schon, nur der hat abgesagt.
Na gut, aber es war ja bei weitem dann nicht unter Dach und Fach, und wenn du dann diese Entscheidung so schnell triffst, dass du sagst, Mensch, wir haben vielleicht eine Idee, ach, die klappt nicht, das ist dann halt nicht der geplante Ausstieg und die koordinierte Lösung, die es vielleicht braucht in solchen Momenten, ne? Und auf einmal ist es dann, nachdem man lange bei Bochum gesagt hat, Mensch, haben sich stabilisiert, mit Leeds scheint zu funktionieren, sie haben den Vertrag verlängert, sie spielen zu Hause gut. Auf einmal ist es wieder so ein bisschen ein Chaos-Club. Und das ist halt gefährlich, während Mainz sich stabilisiert. Und es fällt mir auch ein bisschen schwer, jetzt das Ganze hier vorherzusehen, weil sie natürlich immer noch zu Hause auch gewisse Momente schaffen können. Sie haben auch diesen Trainerwechsel-Effekt. Trotzdem waren sie jetzt wirklich in den letzten Wochen, und das hat nicht unbedingt nur was mit dem Trainer zu tun, ziemlich enttäuschend unterwegs, während Heidenheim natürlich beflügelt kommt und auch einen Fußball spielt, der ihnen wehtun kann, ne? Also das ist für mich hier eine Partie, selbst wenn ich Trainerwechsel und Bochums Heimstärke so ein bisschen mit reinnehme, würde ich sagen, würde ich immer noch nicht ausschließen wollen, dass das vielleicht eher 1-1 als 1-0 für Bochum ausgeht.
Ich könnte mir sogar vorstellen, die Panik ist wieder erkennbar auf dem Feld und deswegen geht's komplett schief für Bochum. Also Heidenheim, Auswärtssieg, die keine Panik haben, sondern die Ruhe behalten, selbst wenn sie 0-2 zurückliegen. Unter anderem in Dortmund oder in München oder jetzt gegen die Bayern. Alle drei Spiele gegen diese Top-Mannschaften lagen sie 0-2 hinten und kamen nochmal zurück. Das ist ja das Gegenteil von Panik, ne? Das ist die Ruhe selbst, das ist Selbstvertrauen, das ist Mentalität. Und ja, wenn die einen jetzt ein bisschen, ja, wie gesagt, panisch sind und hektisch werden und, ne, und den Druck spüren, also den Druck von unten durch Mainz, durch Köln, und die anderen behalten die Ruhe, egal wie es steht, und sind abgezockt und ja, haben einfach ein gutes Gefühl durch dieses 3-2 gegen die Bayern, das beflügelt ja erst recht, dann neige ich hier stark dazu, Julius, auf Heidenheim zu gehen. Auswärtssieg Heidenheim, 3,40er-Quoten ist auch eine super spannende Quote, ne? Eine sehr hohe Quote auf den Bayern-Sieger, B-Sieger, sorry, während Bochum 2,10er-Quoten hat, die sind mir dann auch ein bisschen niedrig angesichts der jüngsten, ja, Negativbilanz inklusive Trainerwechsel.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Argument, das ich nachvollziehen kann, hier auf Bochum zu tippen in der Gesamtsituation. Fühlt sich nicht so gut an, wenn die Quoten das nicht so ganz dann auch noch irgendwie lohnenswert darstellen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe hier irgendwie so ein unentschieden Gefühl, dass du sagst, okay, ein halber Schritt ist irgendwie gemacht, man stabilisiert sich, aber so richtig befreien konnte man sich auch nicht. Und eigentlich können wir dann ja auch direkt überleiten, nämlich zum nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, Mainz gegen Hoffenheim. Da kann natürlich auch eine Punkteteilung bei Bochum dafür sorgen, dass es trotzdem ein bisschen enger wird, weil selbst mit einem Punkt, wenn Mainz gegen Hoffenheim gewinnt an diesem Wochenende, wäre Mainz dann auf einen Punkt dran, ne?
Ja, oder?
Wenn es ganz schief geht, können sie gleichziehen.
Oder Bochum rutscht sogar auf den Relegationsrang, denn Blick auf die Tordifferenz, Bochum hat -5 schlechtere Tordifferenz, -25 zu -20. Ja. Also Mainz gewinnt, Bochum verliert, tauschen die beiden die Plätze, Julius. Zack, ist Bochum, ja, dann ist endgültig Panik. Denn dann bist du auf dem 16. Platz. Ist ja nur der Relegationsplatz, aber ist ja noch nichts verloren, bist du nicht direkt abgestiegen. Aber dann, ja, wird es erst recht kritisch an der Kastropper und panisch. Und das kann ich mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen. Denn Mainz-Hoffenheim, Ja, die Hoffenheimer sind ja so ein bisschen die Gladbacher in Ticken besser. Du weißt halt auch nie, was du bekommst. Ein bisschen konstantere Leistung bekommst du, ein bisschen konstantere Siege, nämlich 3 Siege mehr als Gladbach. Aber ansonsten ist Hoffenheim, ja, Gladbach in Blau-Weiß, wenn man so möchte. Die können natürlich in Mainz gewinnen, die können aber auch einfach 1-3 oder so verlieren in Mainz, ne? Und irgendwie, ja, sehr schwach daherkommen. Das ist ein bisschen, ja, schwer zu sagen, welches Hoffenheimer Gesicht man bekommt. Ich glaube aber, du wirst ein Mainzer Gesicht bekommen, wie bei den letzten Heimspielen auch, dass sie nämlich richtig Gas geben, richtig Feuer geben, richtig einen raushauen und deswegen für mich zumindest als Favorit in dieses Spiel gehen.
Ja, also Favorit, das fällt mir schwer, dieses Wort zu benutzen irgendwie, weil natürlich Hoffenheim weiterhin insgesamt über eine ordentliche Mannschaft verfügt und an guten Tagen sicherlich hier auch mindestens mitspielen kann. Aber ich kann dieses Grundgefühl schon irgendwie teilen, weil Mainz natürlich jetzt einen gewissen Lauf hat. Das letzte Wochenende war super, super wichtig und bringt sie halt gleichzeitig aber auch in eine Situation, wo sie viel gewinnen können. Also weiterhin durch den Köln-Sieg, aber auch in der Situation, wo sie schnell viel verlieren können, ne? Wenn Köln jetzt irgendwie Punkte sammelt, dann sind sie auch ganz schnell wieder auf einem direkten Abstiegsplatz, wenn es nicht weitergeht. Also sie haben eine totale Urgency dabei. Sie haben vor allen Dingen dann auch gleichzeitig aber eben ein gutes Gefühl. Sie spielen jetzt zu Hause. Die Laune war sehr gut. Die Quoten unterstreichen unsere Gefühle ja auch so ein bisschen. Das ist das Einzige, was mich auch so ein bisschen schmerzt, weil Mainz natürlich über lange Zeit eine echt schwache Saison gespielt hat und wir schon viele Problemstellen gesehen haben. Und hier gibt es sogar knapp unter Zweierquoten. Also da steht noch diese Eins vorne, wenn auch ganz, ganz hoch. Also 1,98 oder so im Schnitt, wenn du das nimmst. Das tut natürlich bei so einem Tipp ein bisschen weh, weil sie jetzt nicht die Mannschaft sind, auf die du dich immer verlassen konntest. Trotzdem, die Gesamtausgangslage, gerade in Hoffenheim, mit dieser Inkonstanz, mit den Leistungen, die wir in dieser Saison gesehen haben, wirkt für mich wie eine Mannschaft, die zu einem guten Zeitpunkt nach Mainz kommt, aus Mainzer Sicht. Ich glaube schon, dass sie gute Chancen haben und dass sie dann natürlich auch top motiviert reingehen nach dem letzten Wochenende und in dieser Tabellensituation. Und ja, ich teile schon am Ende das Gefühl, dass Mainz hier vielleicht die besseren Karten hat.
Also doch Favoritenrolle, sagen ja die Quoten ja auch. Favoritenrolle ist ja die Mannschaft, die klar deutlich bessere Quote hat, wenn man es so runterbrechen will. Und das trifft halt auf Mainz zu, ne? 3,60er-Quoten auf Hoffenheim ist auch eine ziemliche Außenseiterquote. Und auch die Unentschiedenquote ist ja eigentlich durchaus erstaunlich hoch, ne? Mit 3,90 im Schnitt, das ist eine sehr hohe und dann interessante Unentschiedenquote. Ich kann mir das Unentschieden auch gut vorstellen. Aber wie gesagt, bei Hoffenheim, so richtig weißt du nicht, was du bekommst. Was bekommst du zuletzt bei Mainz? Keine Gegentore. 3 Spiele in Folge hat Mainz zu 0 gespielt, 2 davon gewonnen und in Leipzig ja auch das 0-0 gehalten. Hat ich ihnen ja auch nicht zugetraut. Also das waren jetzt super wichtige Siege, ne? Gegen Bochum, gegen Darmstadt, gegen direkte Kontrahenten. Auch die Art und Weise gegen Darmstadt, dass du nicht irgendwie 1-0 gewinnst, sondern wirklich auch mit 4-0 so richtig Selbstvertrauen tankst, ne? Vor allem in der Offensive, dass mehrere Spieler mal treffen, wird ihnen gut getan haben. Deswegen Favoritenrolle für mich irgendwo durchaus angemessen. Hoffenheimer, der jetzt ja gegen Augsburg 3-1 gewonnen. Das 3-1 fiel aber erst in der 90. Also davor war es ja ein bisschen zittrig. Da war ja Augsburg, glaube ich, sogar auf dem Ausgleich dran. Und die Spiele davor hatte Hoffenheim allesamt verloren. Und jeweils 2 oder 3 Gegentore kassiert. Deswegen, ich bleib dabei. Ich habe hier den Mainzer Sieg auf dem Zettel. Ich bin nur nicht ganz happy mit der von dir angesprochenen Quote. Ich hätte mir hier eine höhere Quote gewünscht. Also ich spiele es nicht wegen der Quote an, wenn ich sage, ich glaube, Mainz gewinnt, sondern eher trotz der Quote.
Ja, kann ich verstehen. Also man kann zumindest darauf hoffen, ich habe es ja eben auch ausgeführt, dass vielleicht doch ein bisschen mehr ja, Reward dabei wäre für diesen Tipp. Aber am Ende trotzdem, auch ich teile dein Gefühl, habe ich ja auch schon ausgeführt und würde sagen, wir gehen direkt nochmal weiter zum nächsten Spiel. Ist das letzte um 15:30 am Samstag. Und es ist auch eines, das durchaus Relevanz mitbringt, denn Leipzig empfängt Wolfsburg und das bedeutet auch, dass wir hier wieder im Kampf um Champions League Platz 4 sind, der ja zwischen Dortmund und Leipzig recht hart geführt wird. Nach dem letzten Wochenende Leipzig wieder vor den Dortmundern, aber nur aufgrund der Tordifferenz. Heißt, wir gehen davon aus, Dortmund macht die Hausaufgaben in Gladbach. Leipzig braucht hier alle 3 Punkte, um den Platz zu verteidigen. Sonst könnte Dortmund direkt wieder vorbeispringen und es noch ein bisschen wilder werden. Klar ist auch, die beiden spielen noch direkt gegeneinander, Dortmund und Leipzig. Das heißt, jeden Meter, den du hier gut machst und jeder Punkt, den du eventuell verlierst, tut richtig weh vorher, bevor es dann ins direkte Duell geht. Jetzt Leipzig zu Hause gegen Wolfsburg, die unter Hasenhüttl den Auftakt gewonnen haben, wie wir es uns gedacht haben. Aber jetzt am letzten Wochenende doch nochmal in sehr, sehr alte Muster zurückgefallen sind, fand ich. Also es war wieder ein schwacher Auftritt.
Ja, nach Führung zu Hause gegen Gladbach noch 1-3 verlieren. Ich kann dir nicht erklären, wie das passieren kann. Also ein bisschen Spielpech war ja auch dabei, ne? Ich glaube, das eine Tor war abgefälscht und so, aber dass sie da das Heft komplett aus der Hand geben nach Führung gegen diese Gladbacher, die ja so ja anfällig, volatil in der Saison sind, das ja, kannst du so richtig nicht erklären, glaube ich, als Trainer. Das ist schon sehr, sehr frustrierend. Und deswegen, ja, dieser gute Auftakt direkt wieder verpufft. Ne? Ich dachte, ja, vielleicht können sie so ein bisschen Momentum aufbauen, aber konnten sie nicht. Und ohne irgendwie Selbstvertrauen und Momentum wird es halt schwer in Leipzig. Deswegen, ich sehe hier nicht viele Chancen für die Wölfe, um ehrlich zu sein. Ich tippe fast wieder meinen Standard-Tipp, den ich oft abgebe, der nicht so oft ankommt, wie ich mir das wünsche. Aber ich glaube, Leipzig wird das klar gewinnen, Julius.
Ja, weiß ich nicht. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil auch Leipzig hat für mich ja eine Sache, wo es mir manchmal schwerfällt, sie zu tippen, und das ist, habe ich auch schon oft gesagt, ich finde sie nicht immer so wahnsinnig konsequent vom gegnerischen Tor, und damit haben sie sich immer mal wieder schon ihre Beine gestellt. Und natürlich Hasenhüttl eigentlich ein Trainer, der Leipzig sehr gut kennt, der auch aus dieser RB-Schule kommt, ne? Andererseits die Frage, inwieweit er diese Saison, ich habe schon das Gefühl, spätestens nach der verspielten Führung gegen Gladbach wirkt es eben schon so ein bisschen so, dass man bei Wolfsburg jetzt sagt, pass auf, lass uns noch 3 oder 6 Punkte holen, dass wir irgendwie nicht Relegation spielen müssen und nicht absteigen, dass das feststeht, und dann haben wir eine Sommervorbereitung, dann müssen wir irgendwie ein neues Team werden und das Jahr hier soll einfach nur vorbei sein. Und das ist natürlich vielleicht gegen eine Mannschaft, die noch um alles spielt wie Leipzig, eine schlechte Grundlage, um da wirklich konsequent gegenzuhalten. Das Einzige, was ich bei Leipzig eben immer sehe, ist das Problem, dass sie sich dann doch selber wehtun, weil sie eben verpassen, den Sack zuzumachen. Das hat Leipzig schon immer drin, auch zu Hause. Wir haben es auch gegen Mainz und Co. gesehen, das waren Spiele, die man durchaus gewinnen kann, wenn man die Chancen nutzt. Und das tun sie eben dann an schlechteren Tagen nicht immer. Also das ist immer so ein bisschen, aus meiner Perspektive, macht es mir schwerer, Leipzig zu tippen. Prinzipiell, gerade nach dem letzten Wochenende, sind sie hier aber natürlich der klare Favorit, zeigen auch die Quoten klare Favoritenlage, ne? 1,4er-Quoten für die Leipziger, weil Wolfsburg, wenn Wolfsburg das letzte Wochenende auch gewonnen hätte, hätte ich gesagt, Mensch, Hasenhüttl ist eingeschlagen, das wird vielleicht schwerer, als man denkt. So, die Eindrücke vom letzten Wochenende machen Wolfsburg für mich auch ein bisschen kaputt wieder.
Ja, zu Hause ist Leipzig übrigens seit 8 Pflichtspielen gegen Wolfsburg ungeschlagen, hat 6 davon gewonnen, und ich glaube, das wird so weitergehen. Ich tippe sogar darauf, dass Leipzig, ich habe es schon angeteasert, locker gewinnen wird. Also Leipzig gewinnt und schießt 2 oder mehr Tore. Das ist ja mein Tipp. Also ich glaube auch an den Handicap-Sieg, und ich glaube an ein 2-0, 3-0, 3-1, 4-0, 4-1, irgendwie sowas. Also ein klarer Heimsieg für RB Leipzig, die einige Tore schießen werden, die natürlich auch wieder vielleicht das ein oder andere verballern werden vom Tor, aber die diesmal ein klares Ausrufezeichen im Kampf um die Champions League setzen werden zu Hause, Julius.
Wenn du das so sagst, gefällt mir das halt einfach nicht. Aber davon kann ich mich wohl nicht wirklich leiten lassen, und deswegen muss ich mich da am Ende doch irgendwie anschließen. Meine Hoffnung ist, dass sie viele Chancen vergeben und dass es dann überraschenderweise vielleicht ein Unentschieden wird. Da gibt es übrigens dann auch krasse Quoten schon, ne? Also 5,40er-Quoten auf dem Unentschieden, 7,40er-Quoten auf dem Wolfsburg-Sieg. Wer da ein besseres Gefühl hat als wir aus Wolfsburger Sicht, wird auf jeden Fall reichlich belohnt, wenn es so kommen sollte, das bei den Quoten nochmal erwähnt. Aber auch ich kann mich dazu am Ende leider nicht aufraffen, gebe dir recht und sage, lass uns weitermachen mit dem Spitzenspiel am Samstag. Das ist das Duell zwischen Stuttgart und Frankfurt. Auch hier nochmal der Meisterrechner angeschmissen, sollte Bayern verlieren und dann auch Stuttgart verlieren. Hier in diesem Spiel wäre Leverkusen dann wirklich nach Abpfiff Stuttgart-Frankfurt Meister. Stuttgart spielt um die Vizemeisterschaft quasi auch noch, denn sie sind jetzt punktgleich mit den Bayern seit dem letzten Wochenende, konnten da noch mehr aufschließen. Gleichzeitig mit Leipzig und Dortmund jeweils 7 Punkte hinter ihnen. Die Konkurrenz um die Champions-League-Plätze heißt ein paar kleine Pünktchen noch und du bist wahrscheinlich sicher in der Champions League. In den Top 6 sind sie sicher schon nach dem Sieg am letzten Wochenende. Aber wie gesagt, sie können an Bayern vorbeiziehen. Vielleicht auch ein kleiner Ansporn noch extra jetzt gegen Frankfurt, die, ich sag's so oft hier, Alex, mich am vergangenen Wochenende auch wieder enttäuscht hatten.
Ja, du sagst es so oft und ich schließe mich nicht selten an. Wieder dachte ich, Frankfurt, da muss doch mal jetzt mehr kommen. Und wieder haben sie enttäuscht. Du hast es völlig richtig gesagt. Das ist irgendwie komisch. Das ist nicht so richtig erklärbar, wie sie da auch Werder jetzt wieder nicht schlagen konnten. Dabei war Werder sogar zwischenzeitlich in Unterzahl. Oder war es zwischenzeitlich? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, oder? Oder hat zuerst, wer zuerst rot gesehen? Werder oder Frankfurt? Ich glaube, Werder war es. Meine Frankfurt war in Überzahl. Geht dann in Führung. Ja, nee, lass uns nochmal nachgucken. Nee, Werder ging in Führung und dann die rote Karte und dann klickt Frankfurt aus. Okay, immerhin so, aber ja, unterm Strich bleibt unentschieden zu Hause gegen Werder Bremen, wenn du Sechster bist und Sechster bleiben willst, ist ein bisschen dünn und vor allem, wenn du 24 Schüsse abgibst und ein 2er XG hast, weil ich es jetzt nochmal nachgeguckt habe. Also die Überlegenheit war da, die Chancen waren da, aber irgendwie so richtig auf den Platz bekommen sie es nicht. Ich glaube, diese vielen Unentschieden, vor allem zu Hause, die werden Frankfurt richtig, richtig nerven und ärgern und das sind Punktverluste. Wenn sie jetzt unentschieden spielen sollten in Frankfurt, in Stuttgart, glaube ich nicht, dass das eher ärgerlich oder ein Punktverlust sein sollte, sondern eher als Punktgewinn betrachtet werden dürfte, je nach Zustande kommen natürlich. Aber generell glaube ich, jetzt ein Unentschieden würde man wahrscheinlich in Stuttgart eher mitnehmen aus SGE-Sicht.
Ja. Und wird man nicht können, um meinen Tipp mal abzugeben. Ich glaube, Stuttgart kann hier wieder gewinnen, auch am vergangenen Wochenende. Du fährst nach Dortmund und du spielst das vor allen Dingen mit einem Selbstbewusstsein und einem Selbstverständnis mittlerweile bei Stuttgart, bei dieser Fußballmannschaft. Ne? Die Art Fußball, die sie spielen, macht es natürlich nochmal deutlicher. Aber generell, da funktioniert einfach alles gerade zusammen. Auch das Guirassy-Tor wieder. Selbst ein guter Torjäger macht den nicht immer so eiskalt und genau so in diesem Moment, wo es sein muss. Bei Stuttgart float ist einfach wahnsinnig und das ist nun wirklich was du über Frankfurt nicht sagen kannst. Ne? Irgendwie wirkt da jeder Punkt hart erarbeitet, auch wenn sie die bessere Mannschaft sind. Irgendwie verspielen sie oft ihre Führung oder kommen dann trotz besseren Auftritten vielleicht sogar in Rückstand. Also bei Frankfurt ist es einfach nicht so leicht wie bei Stuttgart. Ja. Und ich glaube, Stuttgart, auch dieser Dortmund-Sieg, der zahlt da nur noch weiter drauf ein. Die fliegen gerade durch diese Saison, die haben die Zeit ihres Lebens, diese Spieler wahrscheinlich. Und deswegen fällt es mir schwer, gegen sie zu tippen in so einem Aufeinandertreffen zwischen eben Leichtigkeit und vielleicht einer gewissen Schwerfälligkeit, einem gewissen Negativgefühl eher auf Frankfurter Seite, auch wenn der Tabellenplatz noch stimmt. Aber ich sehe da Stuttgart ein ganzes Stück weit weg und in dieser Ausgangslage tippe ich dann auch auf die Schwaben.
Ich gehe voll mit. Diese Leichtigkeit, die Stuttgart hat, die geht Frankfurt komplett ab. Da bin ich voll bei dir. Vor allem Leichtigkeit trifft auf unglaubliche Heimstärke. Ne? VfB ist die drittbeste Heimmannschaft und hat 10 seiner 14 Heimspiele gewonnen. Erst eines verloren, schießt 40 Tore, sind die zweitmeisten Heimtore hinter den Bayern. Das ist einfach richtig stark. Mit welcher Leichtigkeit, mit welchem Selbstbewusstsein, mit welchem Flow sie da Fußball spielen. Es ist so schön anzusehen. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich glaube, dass die Frankfurter aber auch treffen werden, wenn da Marmoush, der Ex-Stuttgarter ist er, glaube ich, ne, da mal entwischen kann. Also Räume für fußballerische Finesse wird auch Frankfurt mal bekommen. Deswegen glaube ich auch, dass beide Teams treffen. Aber ich glaube, Stuttgart ist die bessere Fußballmannschaft, die leichtere, lockere Fußballmannschaft. Deswegen werden sie es gewinnen. Mein Tipp ist also, Stuttgart gewinnt und beide treffen bei diesem Spiel. Und damit wäre Stuttgart dann A, weiterhin auf ganz klar auf Champions League Kurs und B, würde Bayer Leverkusen nicht auf dem Sofa Meister werden können, Julius, sondern sie müssen was dafür tun.
Genau, und das müsst sie am Sonntag, zu dem wir gleich kommen werden, vorher aber noch ein paar kurze Hinweise. Ihr merkt schon, wir reden in der Bundesliga jetzt über einen Spieltag, wo wir einen Meister schon krönen könnten, definitiv. Aber auch die anderen Ligen gehen natürlich in die heiße Phase. Das gilt in Deutschland für die zweite Liga. Da gibt es noch einen ziemlichen Kampf um die Aufstiegsplätze, weil eben Düsseldorf und der HSV da nicht weit auseinander liegen. Zum Beispiel, weil Pauli jetzt ein bisschen anfängt zu straucheln, die lange weit weg waren. Also zweite Liga spannend, England natürlich immer noch der super spannende Meisterkampf, wo Liverpool und Arsenal gerade wieder punktetechnisch gleich auf an der Spitze der Tabelle liegen und dahinter wartet der nicht so kleine Konkurrent Manchester City. Worauf ich hinaus will ist, über die Bundesliga hinaus verpasst ihr nichts in der Fußballwelt, wenn ihr auf wettbasis.com vorbeischaut, denn da bekommt ihr kompletten Überblick, Expertenmeinung, Prognosen, die wichtigsten Termine, die Quotenvergleiche, alles auf wettbasis.com. Schaut da gerne vorbei. Und Alex möchte auch noch was sagen.
Ich habe auch noch einen Hinweis, einen neuen. Denn es gibt was brandneues auf der Wettbasis. Wettbasis goes WhatsApp. Die Wettbasis hat einen WhatsApp-Kanal eingerichtet. Auf diesem gibt es exklusive Premium-Tipps, Umfragen, Gewinnspiele. Zum Beispiel kann man Trikots gewinnen etc. Also guckt da mal vorbei auf der Wettbasis. Es gibt weitere Infos zum neuen Wettbasis-WhatsApp-Kanal. Klickt euch da gerne mal rein und holt euch die ja spannende tägliche Infos und exklusiven Content.
So ist es. Also tut das gerne. Wir schauen auf den Samstag in der Bundesliga. Darmstadt gegen Freiburg heißt das erste Spiel an diesem Wochenende. Und ich glaube, auch das ist spätestens nach dem letzten Wochenende klar. Die Hoffnungen für Darmstadt sind nun auch beendet in dieser Liga. Sowohl Köln als Mainz konnten sich noch weiter vom letzten, vom 18. absetzen, während Darmstadt eben im direkten Duell gegen den Konkurrenten aus Mainz richtig gehend wieder mal untergegangen ist. 4-0 hat Mainz das Ganze gewonnen. Es war ein Klassenunterschied zu sehen, der eben auch nochmal deutlich macht, Darmstadt selbst. Die anderen beiden Mannschaften, die so wenig Punkte bis jetzt gesammelt haben diese Saison, die sind einfach jetzt punktetechnisch, aber auch qualitativ nochmal ein Stück weit weg von den Darmstädtern, die dieses Jahr hier einfach in dieser Liga nicht wirklich mitspielen können. Wie gesagt, gehen auf die 200 Tage ohne Sieg zu in dieser Saison. Wahnsinnig lange her. Haben klar gegen den Konkurrenten verloren und damit sich, glaube ich, auch schon halboffiziell aus dieser Liga und vor allen Dingen auch aus diesem Wettbewerb verabschiedet.
Ja, ich glaube auch, dass Darmstadt längst gebrochen wurde und dass es daher ja weiter bergab gehen wird, weiter so weitergehen wird wie bisher. Ich hab aufgehört zu zählen, wie viele Spiele sind es ohne Sieg, ich weiß schon gar nicht mehr. Horrend viele, viel zu viele, aber ich fürchte, da kommt das nächste dazu. Also ich sag auch, Freiburg gewinnt das Ding. Die haben jetzt 3-0 in Gladbach gewonnen, haben keine englische Woche mehr, ne? Kein Spiel in Europa zu bestreiten, was, glaube ich, dem SC Freiburg gut tun wird oder generell gut tut im Endspurt in dieser Bundesliga-Saison. Vielleicht können sie noch den einen oder anderen Platz dadurch klettern. Also ich glaube, die werden das sogar nicht nur vielleicht, sondern das ist sogar meine Prognose, dass sie da aktuell sind. Sie was? Lassen wir nachgucken. 9. Also da kann es auch ein bisschen nach oben gehen. Wir haben ja bei Augsburg gesagt, hier, die können ein bisschen Druck auf Frankfurt machen. Das kann der SC Freiburg ja genauso tun, nämlich bis auf 3 Punkte möglicherweise reinrücken, sollten die Frankfurter wie getippt in Stuttgart verlieren und Freiburg wie jetzt getippt in Darmstadt gewinnen, denn genau das tippe ich. Ich glaube, der SC Freiburg gewinnt in Darmstadt. Und Achtung, 1,88er, 90er Quoten sind eh schon interessant, aber ich frage dich, ob wir sogar aufs Handicap gehen wollen, Julius. Handicap-Sieg Freiburg.
Ja, also ich würde es überhaupt nicht ausschließen, kann vielleicht auch einfach wieder drauf gehen, dass Freiburg gewinnt und Darmstadt nicht trifft, weil das ja auch eine Sache ist, die sich sehr gezeigt hat, auch gegen Mainz, dass man da auch offensiv einfach nicht diese Akzente am Ende setzen kann, um irgendwie mitzuspielen. Also auch die Kombi macht die Quoten noch lukrativer, aber du hast es schon angesprochen, ich finde so fast 1,90er Quoten auf dem Freiburg bei diesem Darmstadt in dieser Saison sowieso schon eine ziemlich ordentliche Quotenlage. Da hätte ich mir auch vorstellen können, dass die eigentlich ein bisschen niedriger sind. Also so richtig viel kombinieren muss man vielleicht gar nicht, um eine akzeptable Quote zu bekommen. Trotzdem sind das Sachen, die recht naheliegend sind. Wie gesagt, also wenn Darmstadt hier wieder kein Tor schießt, dass sie das dann auch sicherlich verlieren werden. Auf der anderen Seite macht es auch den Handicap-Tipp natürlich noch wahrscheinlicher, wenn man glaubt, Darmstadt kann kein Tor erzielen. Bin ich schon bei dir, könnte interessant werden.
Dreierquoten aufs Handicap übrigens, ne, so 3,20 rum im Schnitt, ist auch super lukrativ. Ist ein bisschen mehr Risiko, klar, aber nochmal, die haben erst 3-0 bei Gladbach verloren und die Darmstädter Ergebnisse, die brauche ich jetzt hier nicht vorlesen, die sind ja teilweise wirklich desaströs, also allein 0-4 jetzt in Mainz spielen. Ne? Selbst wenn du sagst, hier, das war der allerletzte Strohhalm für die Darmstädter, dann darfst du dieses direkte Duell nicht 0-4 verlieren. Das spricht eine klare Sprache, Darmstadt hat nicht das Bundesliga-Niveau, das man benötigt. Und dann kann Freiburg das einfach 2-0 gewinnen und dann hast du eine Dreierquote, die ankommt. Also ich liebäugel sehr damit und ein Hinweis nach dem Werbehinweis, wenn man so möchte, auf der Wettbasis gibt es immer wieder auch Artikel und Infos, wo es Freebets gibt, bei welchem Wettanbieter. Also wer ein bisschen ins Risiko will und sagt, boah, Dreierquote, spannend, vielleicht mit der Freebet anspielen und dann kann sich's erst recht lohnen, weil kein Risiko dabei ist.
Dann lass uns zum letzten Spiel an diesem Spieltag kommen und hier ist dann auch, wenn, wie gesagt, Bayern oder Stuttgart oder beide mindestens einen Punkt geholt haben, dann muss Leverkusen oder kann Leverkusen selber diesen diese Meisterschaft am 29. Spieltag trotzdem noch klar machen. Sie brauchen einen Sieg. Wenn sie hier 3 Punkte sammeln können, dann können sie auf jeden Fall auch in dieser an diesem Spieltag und vor allen Dingen auch zu Hause feiern. Ansonsten verzögert sich's, wie gesagt, bis die 3 Punkte eingefahren werden oder die Gegner genug liegen gelassen haben. Aber es geht gegen Werder, die sind nicht gut drauf. Leverkusen hat eh noch nie verloren. Sie spielen zu Hause. Ich bin mir sicher, alles ist vorbereitet, was Fire-Shirts und Fontänen und Getränke und was auch immer angeht. Die Fans, die hier vor Ort sein werden, werden sich ja sicherlich gute Chancen ausrechnen, dass sie hier den Titel final schon klar machen können. Und damit liegen sie wahrscheinlich nicht falsch aus meiner Sicht.
Nee, damit liegen sie wahrscheinlich nicht falsch. Es ist halt nur Werder Bremen, das da zu Gast ist. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, um, ich will jetzt nicht Werder komplett schlecht reden oder irgendwie unterschätzen, aber mir fehlt trotzdem ein bisschen die Fantasie, wie dieses Werder Bremen, das so häufig 2 Gegentore kassiert, dieses unfassbar spielstarke Bayer Leverkusen irgendwie in Schach halten kann, dass es am Ende nur einen Punkt gibt. Da fehlt mir ein bisschen der Glaube. Ich muss auch ehrlich zugeben, mir käme die Meisterfeier auch ein bisschen zu früh. Schon am 29. Spieltag. Aber ja, Spannung herbeireden können wir irgendwie nicht wirklich tun. Also mir fehlt auch allein bei diesem Spiel die Fantasie, wie es hier ein bisschen Spannung geben sollte. Deswegen glaube ich, Bayer Leverkusen wird das gewinnen. Und weil sie mit einem Sieg Meister sind, egal was die Konkurrenz aus München und Stuttgart macht, denke ich, am Sonntagabend wird der völlig verdiente Meister gekürt werden.
Ja, davon gehe ich auch aus. Wie gesagt, jetzt wäre er gerade auch noch in einer ziemlich schlechten Situation, Form, dann eine Mannschaft, die vor allen Dingen eben auch gerade damit zu kämpfen hat, dass in der Defensive viele Leute verletzt sind. Wir haben schon oft drüber geredet, ihnen fehlt generell, selbst wenn niemand verletzt ist, eine gewisse Stabilität. Das ist natürlich für eine Mannschaft, die so offensiven Fußball spielen kann wie Leverkusen, immer auch eine Einladung. Und ich sehe sie da auch einfach nicht als gutes Matchup. Ne? Selbst jetzt, sagen wir mal, das wäre ein Nachbarschaftsduell/Derby gegen Köln, dem 17-Platzierten. Da hätte ich gedacht, Mensch, vielleicht können die da irgendwie gegenhalten und mit einem 0-0 die Meisterschaft noch eine Woche verschieben. Bei diesem Aufeinandertreffen, diesem Matchup der beiden Mannschaften sehe ich es halt überhaupt nicht. Das ist sogar eine Mannschaft, die Leverkusen liegen sollte. Man könnte natürlich noch drüber reden, sind sie jetzt nervös zuzugreifen? Aber ganz ehrlich, sie haben in den letzten Wochen ja zugegriffen. Sie haben es ja schon klar gemacht, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Sie haben das Spitzenspiel gegen die Bayern dominiert und gewonnen. Sie haben wirklich späte Siege sich auch geholt. Sie haben nie verloren, sind nie wirklich eingebrochen. Und jetzt ist es nur noch pro forma und dieser Mannschaft, diesen Auftritten, muss man einfach zutrauen, dass sie hier dann eben auch kein Nervenflattern haben, sondern dass diese Mannschaft ihnen liegt, dass sie ordentlich spielen werden und das sollte eben gegen Bremen auch reichen. Ne? Sie brauchen nicht mal ihr bestes Spiel der Saison, um hier Meister zu werden. Sie brauchen ein ordentliches Spiel zu Hause. So wie wir sie erlebt haben, wird der Einbruch hier nicht unbedingt kommen.
Ja, bin ich leider in Klammer auf Klammer zu bei dir, weil ich ein bisschen, ja, da es wird ein bisschen länger dauern, bis der Meister feststeht. Wir müssen minimal spannender werden, aber bei 16 Punkten Vorsprung, wo soll da Spannung sein? Werder hat auch in den letzten 7 Spielen übrigens immer ein Gegentor kassiert und in 6 davon 2 oder 3 Gegentore, beziehungsweise nein, halt, ich habe mich verlesen, hier ist in meiner App meines Vertrauens ein Freundschaftsspiel gegen Hannover 96 eingepflegt worden, warum auch immer. Also es sind dann nicht 7 Spiele, sondern 6 und dann 5 mit 2 Gegentoren. Aber die Tendenz ist ja die gleiche. Ne? Werder ist, wie von dir angesprochen, hinten zu anfällig. Ich glaube, 2 oder 3 Spieler fallen ja auch verletzt aus. Pieper hat sich ja jetzt in Frankfurt verletzt. Ich glaube, Friedel fehlt auch, wenn ich mich nicht täusche. Also da sind auch, die Abwehr ist auch durcheinander gebracht. Es wird nicht reichen defensiv, um diesen Leverkusen standhalten zu können. Kleiner Disclaimer natürlich hinten raus, den man anbringen muss. Bayer hat am heutigen Donnerstag ein schweres Spiel in London bei West Ham zu bestreiten. Wenn ich mich nicht komplett täusche, Julius. Und da.
Das ist so. Also es kann wirklich auch sein, das muss man schon dazu sagen, mit Disclaimer, wir wissen es einfach nicht.
Zu Hause gegen West Ham,
nicht in London. Ja. Genau, also sie haben das Heimspiel. Wir haben beide in der Folge auch gesagt, Mensch, zu Hause verlieren sie vielleicht nicht unbedingt ihre erste Partie, aber es kann ein schweres Spiel werden, es kann ein bisschen was abverlangen und es kann natürlich auch, eine kleine Restchance ist da, dass Leverkusen nicht ungeschlagen am Samstag aufläuft und das kann natürlich nochmal psychologisch schon einiges umdrehen, wenn du auf einmal nicht mehr diese unbesiegbare Mannschaft bist. Trotzdem auch da. Deswegen habe ich es eben auch ausgeführt, Alex. Für mich ist Werder eben genau diese Mannschaft, die ihnen dann trotzdem zu gut liegt. Das wirklich eine komplett defensive Mannschaft, die dich einfach nerven kann, vielleicht offensiv gar nicht so viel beiträgt. Die hätte sie vielleicht entnerven können, aber Bremen, das sehe ich nicht selbst. Selbst wenn du gegen West Ham verlierst.
Ja, in meinem Kopf hatte ich auch gerade das Matchup verdreht, muss ich ehrlich zugeben. Irgendwie, warum auch immer, obwohl sie es Montag besprochen haben, dachte ich kurz, Leverkusen spielt doch in London, oh, das wird schwer, aber sie haben ja zu Hause das Heimspiel gegen London, also gegen West Ham. Und deswegen zwei Heimspiele in Folge, also auch kein Reisestress, ne? Keine Reisestrapazen. Der Kader ist ja eh breit genug, ob da Iglesias vorne spielt oder Schick oder dann kommt Adli halt rein, ne? Ob du, du kannst da auch rotieren, du hast genug Spieler zur Auswahl, um ein bisschen ja auch zu schonen für natürlich das wichtigere Europa League-Spiel, also auch das Rückspiel dann nächsten Donnerstag, dann in London. Also da sind genug Waffen, da ist genug, Lockerheit dabei, da ist genug Selbstbewusstsein, um zwei Heimspiele in Folge auch zu gewinnen oder nicht mal an die Grenze gehen zu müssen gegen Werder, um vielleicht dann, mein Gott, dann gewinnst du halt 2-1, ja, weißt du, mit 80%. Also ja, runden wir es ab, machen wir Schluss, Julius. Leverkusen wird die Meisterschaft feiern an diesem Wochenende. Durch einen Heimsieg, logischerweise.
Logischerweise, ja. Gut, dann haben wir quasi die Bundesliga-Saison an der Spitze beendet, aber wir haben darüber gesprochen, Abstiegskampf noch richtig, richtig spannend mittlerweile, gerade nach dem letzten Wochenende und auch der Kampf um die Champions-League-Plätze, auch um die Europa-League-Plätze, das kann alles nochmal richtig spannend werden, deswegen lohnt es sich natürlich trotzdem an diesem Wochenende einzuschalten, es lohnt sich am Montag bei uns einzuschalten, weil es sich lohnt am Dienstag und Mittwoch Champions League anzuschalten und da reden wir nämlich genau nochmal drüber. Gab ja, wie gesagt, jetzt auch für die deutschen Mannschaften jeweils auswärts noch Ergebnisse, die eine Resthoffnung zulassen, würde ich behaupten. Und da wollen wir natürlich drüber reden. Tun das
und am Montag. Ich bin gespannt am Montag, welche Gründe du herbeiführen wirst, warum der BVB ins Halbfinale einziehen kann. Oder ob du wie ein Trauerkloster herkommst, weil es in Mönchengladbach nichts zu holen gab oder vielleicht den Rückschlag gibt und dann wirst du mir erzählen, wie schwach der BVB ist und dass Terzic weg muss. Darauf bin ich gespannt. All das am Montag. In dem Sinne, Julius. Schönes Fußballwochenende und fahr doch mit der S-Bahn nach Leverkusen und feier die Meisterschaft.
Ich habe keine Zeit. Schönen Tag euch noch. Danke fürs Einschalten. Tschüss.